Ja, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir heute wieder im Kreis der jungen Familien nach einem schönen Frühstück zusammensitzen, hier in der Pfarrei St. Pantaleon. Und freue mich besonders, dass unter uns Professor Dr. Albert Gill aus Saarbrücken ist. Er ist Romanist, aber auch in vielen anderen Dingen unterwegs, wie man das heute so modern sagt. Das Thema des heutigen Treffens, kurz und knapp, die Ökologie des Menschen, in der Rede von Papst Benedikt im September letzten Jahres vor dem Deutschen Bundestag. Herr Professor Gill, herzlich willkommen und wir freuen uns sehr auf Ihre Ausführungen.
Ja, vielen Dank für die freundliche Aufnahme, für das leckere Frühstück, für den Kuchen, den ich noch mitnehme und auch, dass Sie jetzt an einem Sonntagmorgen sich mit diesem Thema befassen wollen, was meiner Meinung nach sagen wir so zentral ist in der heutigen geistigen Auseinandersetzung in unserer Welt ist. Auf der anderen Seite ist jetzt nicht so was typisch für Sonntagmorgen, so was Einfaches und Schlichtes. Wie Dr. Hillebrand gesagt hat, am 22.09.2011 sprach Benedikt XVI. Vor dem Deutschen Bundestag. Und die Frage, die er sich da gestellt hatte, ist, wieso habt ihr den Papst eingeladen? Also, habt ihr mich eingeladen als was? Staatschef in einem ganz kleinen Staat, was soll der Bundestag damit? Das heißt, er geht auf die Frage zunächst mal ein und sagt, das ist eine Anerkenntnis der Rolle des Heiligen Stuhls als Partner innerhalb der Völker- und Staatengemeinschaft. Also die Rolle des Heiligen Stuhls als Partner in der Staatengemeinschaft wird vom Bundestag anerkannt und deswegen haben Sie diese Einladung gesprochen. Ja, und was wollt ihr von mir hören? Ich bin im Grunde genommen nicht jemand, der hier euch Lösungen, konkrete Lösungen für politische Probleme anzubieten hat. Deswegen sagt er, was seine Aufgabe ist, und darüber wird er reden vor dem Bundestag, ist, einige Gedanken zu äußern über die Grundlagen des freiheitlichen Rechtsstaates. Das ist alle Wörter sind von entscheidender Bedeutung. Grundlagen, das heißt, er wird jetzt nicht Tagespolitik sagen, ob einzelne Probleme zu lösen versuchen, sondern was ist grundlegend? Zweitens, Staat und Recht, Rechtsstaat und dabei freiheitlich. Also das sind schwierige Fragen, die aber sehr zentral sind. Und darüber hat er mit dem Bundestag gesprochen oder vor dem Bundestag gesprochen. Er hat das Ganze rhetorisch sehr schön umrahmt. Der hat mit einer Geschichte begonnen und am Ende hat er diese Geschichte wieder aufgenommen. Ja, der Beginn der Geschichte war das erste Buch der Könige, Kapitel 39, in dem Salomo, der eben gerade ein großes Erbe von seinem Vater David bekommen hatte. Das Volk Israel war wirklich groß und mächtig und das sollte er verwalten, war ein junger König. Und dann Gott ist ihm erschienen oder hat mit ihm gesprochen, hat ihm einen Wunsch freigegeben. Ja. Und Salomo hatte nicht um Macht, auch nicht um Reichtum gebeten, sondern hat darum gebeten, gib mir ein hörendes Herz. Und Gott hat ihm deswegen nicht nur ein hörendes Herz gegeben, sondern auch gelobt und ihm zu den Weisen oder weisesten Mann der damaligen Zeit gemacht, dass sogar die Königin von Saba gekommen ist, um unbedingt die Weisheit Salomons kennenzulernen. Auf jeden Fall ist die Frage eben ein hörendes Herz. Was ist damit gemeint? Das wird die ganze Rede durchdringen, weil er als erstes das gegenüber dem Erfolg konfrontiert. Sagte, ist Erfolg das, was letzten Endes die Politiker treiben soll? Natürlich, ohne Erfolg wird man nicht gewählt, ohne Erfolg läuft gar nichts. Nur das Problematische wird, wenn der Erfolg, vor allen Dingen der materielle Erfolg, alles steuert. Ich würde jetzt sagen, ungeschützt hier vor dem Radio, dann haben wir, was wir haben, wenn tatsächlich der Erfolg das Entscheidende ist. Und er sagt am Anfang den Politikern, ob er wirklich Erfolg, unmaterieller Erfolg alles ist. Das ist nicht das hörende Herz von Salomo. Das heißt, im Grunde genommen sagt er, wisst ihr, das Problem mit dem Erfolg ist folgendes. Wenn der Erfolg sich verselbstständigt, dann wird er verführerisch. Und dann wird auf einmal ein Staat, wie Augustinus sagte, der nur Erfolg wird, zu einer Räuberbande. So hatte das Augustinus mal genannt. Und dann sagt er, ich zitiere, wir Deutsche wissen es aus eigener Erfahrung, dass diese Worte, der Staat wird eine Räuberbande, nicht ein leeres Schreckgespenst sind. Wir haben erlebt, dass Macht vor Recht getrennt wurde, von Recht getrennt wurde, dass Macht gegen Recht stand. Das Recht zertreten hat und dass der Staat zum Instrument der Rechtszerstörung wurde. Zu einer sehr gut organisierten Räuberbande, die die ganze Welt bedrohen und an den Rand des Abgrundes treiben konnte. Dem Recht zu dienen und der Herrschaft des Unrechts zu wehren, ist und bleibt die grundlegende Aufgabe des Politikers. Nochmal, dem Recht zu dienen und der Herrschaft des Unrechts zu wehren. Nur, meine Damen und Herren, was ist heute Recht? Bei so einer komplizierten Lage in Politik, in der Wissenschaft. Ja? Kann jeder Politiker sagen, ja, ich weiß genau, was Sache ist. Recht und ich diene diesem Recht. Das sagt der Papst auch, der macht sich das nicht leicht. Sagt, das ist grundlegend so. Denn wenn wir das nicht beachten, sind die Folgen schrecklich. Aber was ist nun mal wirklich Recht? In der komplizierten technologischen und wirtschaftlichen und juristischen Konstellation unserer Welt. Und deswegen geht nochmal auf das hörende Herz. Was bedeutet jetzt de facto das hörende Herz? Und was mich da sehr beeindruckt hat, als ich die Rede hörte, war, im Grunde genommen geht er jetzt auf die Fundamente der Moral zu sprechen. Das sagt er kurz danach. Wie erkennen wir, was Recht ist? Wie können wir zwischen Gut und Böse, zwischen wahrem Recht und Scheinrecht unterscheiden? Die salomonische Bitte bleibt und die entscheidende Frage, vor der der Politiker und die Politik heute stehen. Was ist Recht? Was ist Scheinrecht? Vielleicht sogar interessanter diese Frage als Unrecht. Unrecht wird manchmal sehr deutlich. Ja? Aber Scheinrecht, ja? Von wirklichem Recht zu unterscheiden, das ist gar nicht so einfach häufig. Vor allen Dingen, wenn die Lage so komplex ist. Ne? Und deswegen, wenn wir uns jetzt gerade mit der Rede von dem Bundestag beschäftigen, gehen wir wirklich auf die Substanz dessen, was uns persönlich und als Gesellschaft angeht. Nämlich, was ist Recht? Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Recht und Scheinrecht? Wie weiß ich, dass etwas gut ist, dass etwas böse ist? Und zwar nicht in den ganz, ganz, ganz grundsätzlichen Dingen, sondern in den komplexen Dingen der Politik, in den komplexen Dingen des gesellschaftlichen Lebens. Und was er macht, ist Folgendes. Er gliedert, oder zumindest habe ich so seine Rede verstanden, dass ich folgende Gliederung erkannt habe. Zunächst einmal fragt er sich, also gibt die Mehrheit das Recht? Das heißt, wenn wir Recht wollen, klar, im Parlament werden die Gesetze nach Mehrheit verabschiedet. Und dieses Gesetz gilt, Punkt. Ist das Fundament des Rechts, dass eine Mehrheit im Parlament entsteht? Das ist die erste Frage, die er stellt. Die wird er relativ schnell verneinen und dann kommt er auf die eigentlichen Fundamente. Und das ist die Verbindung, und das ist der Kern seiner Rede, die Verbindung von Natur und Vernunft. Etwas, was zunächst mal sehr abstrakt klingt, aber Sie werden sehen, es wird sehr griffig. Also sagt er, nicht in der Mehrheit, sondern in der Verbindung von Natur und Vernunft. Und drittens zeigt er, nachdem er erläutert hat, wie wunderbar, wie klar, wie hilfreich das alles ist, wird er auf einmal gewahr, dass in den letzten 50 Jahren diese schöne Verbindung von Natur und Vernunft auseinandergebrochen ist. Und er zeigt warum und vor allen Dingen zeigt die dramatischen Konsequenzen, die das hat, wenn Natur und Vernunft nicht zusammenarbeiten. Tja, und der letzte Teil des Vortrags ist, nachdem er vor den Trümmern steht, des Auseinanderklaffens von Natur und Vernunft, fragt er sich und gibt es eine Lösung? Kann man das wiederherstellen? Und da ist, wo er auf diesen Gedanken der Ökologie des Menschen zu sprechen kommt, das wir auch erläutern wollen. Also das heißt, noch einmal, das, was uns beschäftigt, ist, wie finde ich Grundlagen für Gut und Böse, für Recht und Unrecht? Ja? Wo sind die zu finden? Und wie eben auch das in der Theologie gemacht worden ist. Darauf geht er natürlich zu sprechen, weil er als Theologe dann erst was zu sagen hat. Gut, gehen wir zu dem ersten Punkt. Ist eben die Mehrheit die Maßgabe des Rechtes? Er hat das relativ schnell vom Tisch gefegt, weil er gesagt hat, Wir haben heute, oder wir verehren heute Menschen, die deswegen verehrt werden, weil sie gegen bestehendes Recht opponiert haben. Das sind unsere Helden, Widerstandskämpfer. Wir haben in der jüngsten Geschichte Leute, die wir heute verehren, weil sie gerade gegen das etablierte Recht sich gelehnt haben, und wir verehren die heute als Widerstände. Er sagte, das ist so alt wie die Geschichte der Menschheit. Er erzählte, wie Origenes, einer der großen Philosophen und Kirchenväter des 3. Jahrhunderts, genau das erzählt. Sagte, wenn auf einmal jemand in einem Volk, sprich von den Skythen, die Skythen war so ein ziemlich wildes Volk da, und dann sagt, wenn er bei denen sich befände, würde er gut tun, wenn er Menschen sucht, die mit ihm solidarisch sind und sich gegen diese Gesetze auflehnen. Dann tut es sogar sehr gut, sagte Origenes. Sagte, also Widerstand wird verehrt, dass etwas formal existiert. Heißt nicht, dass das gut ist. Ja? Deswegen, also, müssen wir weitersuchen. Ich halte mich nicht weiter da auf, und dann komme ich zu dem Zentralen. Und das ist jetzt, ich denke, sagte der Papst, dass diese Verbindung von Natur und Vernunft uns die Lösung bringt. Und die Lösung gebracht hat die ganze Zeit. So ist ja nicht. Ja? Das heißt, er wird das Ganze auch historisch aufrollen. Vielleicht für uns ist der Einstieg interessant, weil letzten Endes, wenn man sich die Geschichten der Rechtsordnungen anschaut, dann ist eben fast überall in allen Kulturen die Rechtsordnung immer religiös begründet. Außer im Christentum. Das Christentum hat keine religiöse Fundamentierung der Rechtsordnung. Es gibt kein Offenbarungsrecht. Nehmen wir den Dekalog, den Gott Mose gegeben hat. Das ist keine Rechtsordnung. Das ist im Grunde genommen Naturgesetz, das in uns drin ist. Und Gott hat das zusätzlich geoffenbart. Aber damit hat er uns keine Rechtsordnung gegeben. In anderen Religionen ist eine Offenbarung diejenige, die Rechtsordnung hat, sagte bei uns nicht. Die Christen waren immer auf der Seite der Philosophen. Und da macht er einen unwahrscheinlich interessanten Überblick, wie das zustande gekommen ist, wie da dieses Gefühl von der Philosophie her, vom Denken her, für das, was Recht ist, entstanden ist. Mich hatte natürlich besonders der Anfang sehr gefallen, weil ich über dieses Thema promoviert hatte. Und als ich das hörte, dachte ich mir, oh, das ist die große Freude. Der geht auf die Stoiker zu sprechen. Das sind die Leute, die eben schon ab dem 3. Jahrhundert vor Christus, ja, Zenon, Kleanthes und so, bis eben noch später in die, was nannte man, die mittlere Stoa, schon im 1. Jahrhundert nach Christus, die auch nach Rom übergeschwappt haben, über Cicero, Panaetius, Poseidonius und so, und haben das römische Recht geprägt. Was war das denn für eine Philosophie, eine Rechtsphilosophie? Wie er sagte, die Gründung so etwas wie soziales Naturrecht. Das ist Folgendes. Also in der Stoa hatten sie folgendes Prinzip. Die Frage, die sich die Philosophen immer bei den Griechen gestellt haben. Woher kommt das alles? Also die Ursacheprinzip, das war die wirklich wichtige Frage. Und Ursacheprinzip haben die Stoiker so gelöst. Es gibt ein überall waltendes Logos. Logos ist ein sehr interessantes Wort auf Griechisch. Das ist sowohl Denken als auch Sprechen. Verstand und Wort. Also das verständige Wort. Deswegen ist auch sehr gut, dass Enarchejo Logos, am Anfang war das Wort bei Johannes Evangelium. Dieser Logos, was Christus ist, die Inkarnation des Wortes Gottes, das ist in einer philosophischen Tradition von ungeheuerlicher Bedeutung. Das bedeutet, das Wort im philosophischen griechischen Terminus Logos bedeutet Denken und Klarreden. Ja? Und dieses Logos beseelt alles. Man kann sich das so vorstellen, wir haben einen großen Logos, das überall waltet, und lässt sich in das, was er sagte, Logos spermatikoi, das heißt so Samenkörner. Und dann geht das überall, zur Materie. Und ein Stein kriegt nichts ab, ein Hund, vielleicht ein bisschen Logos. Dummerweise bei den Stoikern, die Kinder kriegen nicht mehr als die Hunde. Das dürfen wir von dem Raum nicht. Das machte die Logos-Philosophie, die Stoiker nicht sympathisch. Aber das sagen die nun mal. Die Philosophen kriegen natürlich eine Menge ab von den ganzen Logos. Ja, wir Normalos kriegen ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. So, das bedeutet. Und jetzt kommt das Interessante. Wir alle Lebewesen sind verbunden weil wir empfangen, also das Prinzip des Bewirkens heißt Boyun auf Griechisch und das Prinzip des Empfangens heißt Paschon. Ja? Daher kommt das Wort Pati. Und da wir alle zusammen empfangen, haben wir alle Sympathie. Der Begriff der Sympathie ist diese, also im Modernen ist, jemand ist mir sympathisch, wenn ich merke, wir haben gemeinsame weiß ich nicht, Hobbys oder Eigenschaften oder so. Die tiefere Dimension ist, wir sind verbunden, weil wir alle Anteil an diesem überall waltenden Logos haben. Von mir aus in unterschiedlichen Maßen und so, aber alle haben wir Anteil. Das heißt, wir sind sympathisch, wir sind Mitempfangende. Und der Papst sagt, das ist ebenso etwas wie ein soziales Naturrecht. Übrigens, diese Stoiker waren die Ersten, die vor dem Christentum schon sich gegen die Sklaverei gewehrt haben. Das heißt, es kann doch nicht möglich sein, dass jemand, der so viel Anteil an Logos hat wie ich, auf einmal wie ein Hausgegenstand oder Haustier rechtlich behandelt wird, wie die Sklaven es waren. Das kann nicht sein. Ja. Und deswegen waren die Ersten, die gesagt haben, Sklaverei kann nicht funktionieren. Ja. Im Christentum hat man das später viel besser begründet und so weiter und so fort. Aber das Interessante ist, dass im Grunde genommen, sie sehen schon, wie Natur und Vernunft anfängt. Vernunft als Logos, das in einer natürlichen Weise etwas bewirkt und in einer natürlichen Weise verbindet. Das ist, wie gesagt, nach Rom gekommen, über diese mittlere Stoa, Panaitios, Poseidonios. Später eben Cicero hat das tatsächlich alles aufgenommen. Die Ophiki ist es, ein großartiges Werk von Cicero darüber. Und dann kam man das in das Mittelalter. Und im Mittelalter hat das weiter geblüht. Warum? Weil das Mittelalter im Grunde genommen sich nach dem Seienden gefragt hat. Die haben nicht gesagt, was bewirkt Recht, sondern was ist Recht. Die haben nicht gesagt, was ist mit Gutem anfangen, sondern was gut ist. Ja, so, die haben sich immer nach den Wesen der Dinge gefragt. Und deswegen hat man diese Natur- und Vernunft-Verbindung weiter ausgebaut im Mittelalter. In der Aufklärung, bei der Erklärung der Menschenrechte, hat man die einfach nicht so formal oder positivistisch gesagt, sondern immer wieder mit Naturbegründung. Ja? Und der Papst sagt, das geht bis zur Erklärung der Menschenrechte und bis zu unserem deutschen Grundgesetz von 1949, wo die unveräußerlichen Menschenrechte da sind. Man muss sich das wirklich überlegen, wieso die Väter unserer Konstitution bestimmte Klausel, ich glaube, die heißt es tatsächlich Ewigkeitsklausel nennen. Warum? Das ist ein Ungeheuer. Also das, entweder schaffe ich das gesamte Gesetz, die gesamte Verfassung ab, aber solange diese Verfassung existiert, nicht einmal zwei Drittel des Parlaments können diese Ewigkeitsklausel ändern. Man muss eine ungeheuerliche Sicherheit haben, dass das richtig ist, dass das Recht ist. Sonst könnten die so etwas nicht machen. Ja. Das bedeutet auch, wie der Papst sagte, bis zu dem Grundgesetz von 1949 sind diese unveräußerlichen Menschenrechte. Was ist das Entscheidende an diesem historischen Überblick, den der Papst auch gibt? Dass die christlichen Theologen sich von den Götterglauben abwenden und sich auf die Seite der Philosophen stellen. Aber das haben nicht nur die christlichen Theologen gemacht von den ersten Jahrhunderten, sondern das ist urchristlich. Der Papst bringt ein Zitat von Römerbrief von Paulus, den ich in der großen Dimension nach und nach versuche zu entdecken. Schauen Sie mal, es gibt diese Stelle. Der Papst sagt, wie Paulus an die Römer Folgendes schreibt, in Kapitel 2, Vers 14 folgende. Wenn Heiden, die das Gesetz, also in dem Fall die Tora Israels, nicht haben, also wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, von Natur aus das tun, was im Gesetz gefordert ist, so sehen sie sich selbst Gesetz. Da muss man doch sich überlegen. Der Paulus hat nicht gesagt, alle Juden machen und dann erst Heil. Nee, wenn ihr handelt, wie es im Gesetz ist, wenn ihr natürlich recht handelt, dann seid ihr euch selbst Gesetz. Das Paulus. Sie zeigen damit, so der Papst weiter, dass ihnen die Verzeihung, das ist noch Paulus. Sie zeigen damit, dass ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen legt Zeugnis davon ab. So Paulus zu Ende und der Papst erläutert, Hier erscheinen die beiden Grundbegriffe Natur und Gewissen, wobei Gewissen nichts anderes ist als das Hören der Herz Salomons, als die der Sprache des Seins geöffnete Vernunft. Die Sprache des Seins geöffnete Vernunft, das ist das Gewissen. Wir kennen das aus der Linguistik umgekehrt. Die ontologische Sicht der Sprache ist, was ist Sprache? So sagt Hans-Georg Gadamer, Sprache ist Sein, das verstanden werden kann. Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache. Also mit Sprache komme ich in das Sein. Und das Sein verdeutlicht sich durch Sprache, die große Verantwortung der Sprache. Aber hier ist umgedreht. Hier ist das Gewissen ist die Sprache des Seins, die der Sprache des Seins geöffnete Vernunft. Also meine Vernunft öffnet sich der Sprache des Seins. Was bedeutet das? Ein ungeheuerliches Vertrauen auf unsere Vernunft. Meine Damen und Herren, in der heutigen, sagen wir mal so, wissenschaftlichen Landschaft gibt es immer die Angst vor der Vernunft. Wenn Sie in intellektuellen Kreisen von, sagen wir mal so, von der Wahrheit reden, da werden die Leute suspekt. Wie kommst du mir hier die Wahrheit zu pachten? Alle Leute haben Angst, über die Wahrheit zu sprechen. Ja? Warum? Wir werden das nachher sehen, weil eben das, was wir heute wissen, morgen falsifiziert werden kann. So falsch ist das auch nicht. Aber von der Tatsache, dass ich irren kann im Wissenschaftlichen, wird nicht unbedingt abgeleitet, dass ich überhaupt keinen Zugang zur Wahrheit habe. Und hier ist ein Appell auf Vertrauen auf unsere Vernunft. Ja, wir können einen Zugang zur Wahrheit haben, sogar moralisch. Wenn ich erkenne, was die Natur in mir ist, bin ich mir selber mein Gesetz. Ungeheuerliches Vertrauen auf den Menschen, seine Vernunft und sein Gewissen. Das ist befreiend, das ist ungeheuerlich. Ja? Das ist jetzt nicht dauernd nur Normen und Gesetzen und Dinge, die wir beachten müssen, und wenn uns irgendwas daneben geht und so weiter und so fort. Ja? Das finde ich hier ganz wichtig. Ja? Aber das erreicht man, weil man eben weiß, Natur und Vernunft arbeiten zusammen. Ich kann mit meiner Vernunft erkennen, was Sache ist. Ja? Wissen Sie, die Frage der Wahrheit wird immer in der Philosophie folgendermaßen definiert. Adequatio rei et intellectus. Wenn res, die Sache, wirklich von mir als das, was sie ist, erkannt wird. Also wenn ich sage, das ist ein Mikro, das gerade aufnimmt und nicht ein Lutscher, der bestimmt lecker schmeckt. Also dieses Mikro ist wahr, wenn ich ihn als Mikro erkenne und ich anfange zu lutschen oder sowas. Ja. Verstehen Sie, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit hat immer eine objektive Seite, was Sache ist, aber auch eine subjektive Seite. Das ist wirklich, die Sache erkenne als das, was sie real ist. Bei einem Mikro ist es nicht so schwer, aber bei Gerechtigkeit, bei Liebe, bei Freiheit, da haben wir die Sache ein bisschen komplexer. Oder bei bestimmten Phänomenen der heutigen Wirtschaftsentwicklung. Was ist besser? Griechenland bleibt im EU-Raum, Griechenland raus. Viel schwieriger als das mit dem Mikro. Aber immer das miteinander arbeiten, was ist Sache und was erkenne ich. Und dadurch, dass eben die Sache immer schwieriger geworden ist, hat man immer mehr Vertrauen auf die Vernunft verloren. Und der Papst sagt, nein, wir können in den wichtigen Dingen, wir können erkennen, was Sache ist. Ich sage nicht, dass das geschenkt ist. Der Papst sagt, in der heutigen Lage ist es schwieriger. Aber wir können. Vertrauen auf den Menschen, Vertrauen auf die Vernunft, das finde ich für mich das Befreiende. Kommen wir zu dem dritten Punkt. Das ist auseinandergeflogen. Diese Verbindung von Natur und Vernunft, subjektive und objektive Seite, die zusammen die Wahrheit bilden, fliegt auseinander. Warum? Benedikt XVI. Macht eine, meiner Meinung nach, sehr klare Unterscheidung zwischen dem, was in dem Naturbegriff und in dem Naturbegriff passiert ist. Die Natur hat man eben mehr so wie der Zahnarzt etwa. Das versteht, was in der Medizin von ungeheuerlicher Bedeutung ist. Was ist gut, was gesund ist, was funktioniert? Was ist eine Methode in der Medizin, die ich anwende? Eine Methode, die Erfolg hat. Alles andere kann ich vergessen. Das Gleiche können wir sagen von der Physik, von der Mathematik. Ja, dass wir einfach sagen, es gibt Dinge, die gut sind, wenn sie funktionieren. Sonst interessieren mich nicht. Und das ist für bestimmte Wissenschaften richtig und genial. Das Problematische ist eben die Übertragung dieser konkreten Naturverständnis, die in bestimmten Bereichen zu Hause ist und sein soll, auf die gesamte Natur des Menschen. Das heißt, wir sind wer, wenn wir funktionieren. Der Begriff der Natur ist positivistisch, das heißt funktionalistisch geworden. Und mit der Vernunft ist genau das Gleiche. Durch diese ganze, nicht zuletzt bei Popper angestoßenen, wichtigen Überlegungen für die Wissenschaft, dass etwas wahr ist, solange es nicht falsifiziert wird. Also diese ganze Falsifizierungsprozesse, die ich habe, die in den normalen wissenschaftlichen Betrieb sehr wichtig sind, sind aber wiederum nicht für die gesamte Wahrheit zu übertragen, für die gesamte Vernunft. Das heißt, wenn ich eben immer davon ausgehen soll, dass das, was ich sage, morgen falsifiziert werden kann, ja, dann ist meine Vernunft auch positivistisch, funktionalistisch ausgerichtet, auf das, was funktioniert, auf das, was klappt. Also ab dem Augenblick, wo diese Trennung von Natur und Vernunft durch diese positivistische Keil, der dazwischen gekommen ist, positivistisch, funktionalistisch, bedeutet, es geht nicht darum, was ist Natur, was ist Vernunft, sondern wie funktioniert Natur, wie funktioniert Vernunft und das insgesamt für alles zu übertragen. Wenn das jetzt so ist, wie das passiert ist in der letzten Zeit, dann geschieht etwas Problematisches, nämlich, dass sich eben zunächst einmal eine Ethik aufbaue, die schauen Sie mal, wie die funktioniert, die nennt man konsequenzialistische Ethik. Das heißt, wenn ich etwas gut finde, was gut funktioniert, dann ist etwas Böse, was dieses Funktionieren verhindert. Das heißt, das Gute oder das Böse wird gemessen an den Folgen dessen, was ich tue. Das heißt, ich kann zum Beispiel eine Erfindung machen, ja, und diese Erfindung kann verwendet werden, um eben Menschen zu töten, ist meine Erfindung sehr böse. Denken Sie daran an die Diskussion, die wir in Deutschland vor Jahren hatten, als Johannes Paul II. Den deutschen Bischöfen darum bat, auszusteigen aus der offiziellen Schwangerschaftsberatung. Das heißt, die dürften nicht mehr unterschreiben, diese Beratungsscheine, weil damit abgetrieben werden konnte. Nicht musste, aber konnte mit diesem. Und der Papst zeigte, das ist eine Mitwirkung. Und etliche Bischöfe hatten große Sorgen, weil die sagten, aber wir retten viele Leben durch diese Beratungen. Ja, und das stimmt auch. Hervorragende Beratungen. Ja. Aber die haben aber auch den Schein unterschrieben. Das heißt, ich tue etwas, was ich nicht tun darf, nämlich so einen Beratungsschein zu unterschreiben. Die Tatsache, dass ich Menschenleben rette, das ist nur die Folge. Und zwar nicht alle, aber etliche haben die gerettet. Und die kamen in einen Konflikt. Und zwar ganz ehrlich gedachter Konflikt. Das bedeutet, in uns ist diese konsequenzialistische Ethik oder Folgeethik so drin, dass wir meinen, wenn etwas gut ausgeht oder gute Folgen hat, ist eine gute Handlung. Und sonst nicht. Schauen Sie sich mal, wie eben die klassische Ethik war, also in der griechisch-römischen christlichen Tradition unseres Abendlandes war. Das war, welche sind die Säulen, um zu entscheiden, ob etwas gut oder böse ist? Die Sache und die Absicht. Das heißt, was ich tue, ist gut oder was ich tue, ist gut oder böse. Das genau zu überprüfen, erstens. Zweitens, mit welcher Absicht tue ich etwas? Ich kann zum Beispiel eine gute Handlung mit einer bösen Absicht machen, die gute Handlung ist kaputt. Zum Beispiel, ich kann jemandem helfen Aber damit er nachher von mir abhängig wird und kann ich ihn sozusagen kaufen für andere Sachen. Ich habe eine Hilfe, gute Sache, aber da meine Absicht böse war, ist eine böse Handlung. Interessanterweise umgekehrt hat es nicht funktioniert. Das Ziel heiligt die Mittel nicht. Ich kann zum Beispiel was Gutes bezwecken, aber nehme ich so falsche Mittel, böse Mittel, funktioniert nicht. Ja? Das heißt, es war immer, die Säulen waren, was tue ich und mit welcher Absicht. Und die Dinge wie die Folgen, Orten, Personen, die waren sozusagen die Nebenumstände der moralischen Handlung, wo ich Güte oder Bosheit der Handlung erhöhen oder mindern kann. Und eine von diesen Nebenfolgen, wie eben die Folgen oder Nebenumstände wie die Folgen, ist jetzt sozusagen zum Kern gemacht worden. Und deswegen ist klar, wenn mein Naturprinzip funktionalistisch ist, kann meine Ethik nur funktionalistisch, konsequenzialistisch sein. Das ist eine der großen Probleme, die wir eben haben. Der Papst sagt das folgendermaßen, wo die alleinige Herrschaft der positivistischen Vernunft gilt, und das ist in unserem öffentlichen Bewusstsein wesentlich der Fall, weithin der Fall, da sind die klassischen Erkenntnisquellen für Ethos und Recht außer Kraft gesetzt worden. Die klassischen Quellen für Ethos und Recht außer Kraft. Das bedeutet, das Sollen, was ich soll oder nicht soll, baut auf dem Sein. Was ist Sache, was ist nicht Sache. Das ist außer Kraft gesetzt worden. Dies ist eine dramatische Situation. Warum ist das dramatisch? Das ist eine dramatische Situation, die alle angeht und über die eine öffentliche Diskussion notwendig ist, zu der dringend einzuladen eine wesentliche Absicht dieser Rede bildet. Die lädt ein, über die Grundlagen der Ethik, des Gut und Böse zu sprechen. Warum ist das dramatisch? Schauen Sie mal, ab dem Augenblick, wo ich Ihnen sage, das ist meine Überzeugung, bei mir funktioniert es gut. Für mich ist das meine Norm, meine Richtschnur des Handelns. Und dann können Sie mir entgegnen, nee, tut mir leid, bei mir hat was anderes besser funktioniert. Ich nehme eine ganz andere Ethik, nehme einen anderen Ansatz, bei mir klappt es besser. Dann haben wir jetzt auf einmal zwei unterschiedliche Sachen. Und wir haben jetzt mehrere Optionen. Wir können sagen, okay, einige wie uns auch in die Mitte. Oder, wenn das unterschiedlich ist, welche von uns beiden ist besser. Und wenn wir auf diese Ebene kommen, was ist besser? Wenn es brenzlig wird, geht über die Diskussion hinaus auch die Sprache der Waffen. Da wird auch geredet. Nicht nur geredet, sondern werden Sanktionen oder wird Krieg geführt. Schauen Sie mal, warum können wir jetzt mit der muslimischen Welt nicht reden? Warum? Weil wir keine gemeinsame Basis haben, worauf wir uns einigen. Wir haben sie, nur wir nehmen die nicht wahr. Interreligiöser Dialog ist prima, wenn jeder eine Religion hat. Aber interreligiöser Dialog mit uns heißt Religion mit Null. Wie soll man reden? Ja. Und deswegen ist natürlich, ich habe mich mit Muslimen ganz, ganz hervorragend unterhalten können. Wir haben so viel Gemeinsames, man kann sich überhaupt nicht vorstellen. In der Ethik gibt es ungeheuerlich viele, viele Gemeinsamkeiten. Keine Deckungsgleichheit, aber viele Gemeinsamkeiten. Ich habe mal einen jungen Muslimen, einen Ingenieur in Saarbrücken, in einem Anthropologie-Seminar, und der hatte mich nach der zweiten, dritten Sitzung mal geschnappt und war so begeistert, dass Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Gemeinsames wir haben. Und da haben wir ganz ausgezeichnete Gespräche miteinander geführt. Die wurden problematischer, als das ins Politische ging. Der war politisch ungeheuerlich, sagen wir mal so, unter uns engagiert. Ja? Und da konnte ich mit ihm nicht so mitgehen. Aber in grundsätzlichen Dingen haben wir so wunderbare Gespräche geführt. Ja? Ein junger Ingenieur aus Saarbrücken. Ja, also, die Sache ist so, hier ist was kaputt gegangen. Um das nochmal zusammenzufassen, wir sind in der Lage, mit unserer Vernunft und mit dem Beobachten und Erkennen der Natur dessen, was Sache ist, auch in uns, sind wir in der Lage, wirklich nach der Wahrheit zu suchen und die Wahrheit auch zu finden. Wenn aber nur beides, Natur und Vernunft, funktionalistisch gesehen wird, dann hat jeder seine Erfahrung, jeder hat seine Vorteile, jeder sein seine Pläne, seine Nützlichkeiten und auf einmal Desintegrierung, alles auseinandergelaufen. Ja. Wie sollen wir Gemeinschaft bilden? Ja. Und das ist dramatisch, dramatisch, weil am Ende die Sprache der Sanktionen, die Sprache der Waffen und so weiter funktioniert. Tja, dann letzter Punkt, vierter Punkt, dann fragt sich der Papst, kaputt, gibt es eine Möglichkeit der Reparatur? Und dann erzählte er eine Sache, wo gerade beim Bundestag, ich bin so ein bisschen das aufgefallen ist, Trittin so wach wurde, als der Papst sagte, vor 20 Jahren kam hier eine Partei der Grünen in den Bundestag und die war revolutionär. Die hat in uns allen das Gespür für die Natur gebracht. Ja. Gut, aber ich wollte einen Witz gemacht haben, aber bisher hier und nicht mehr. Ich mache keine Werbung für eine konkrete Partei und so. Aber er wollte eben diesen ökologischen Gedanken, der durch die Grünen damals kam, hat versucht auf den Punkt zu bringen und sagte, was ist das Entscheidende bei diesem Programm, das uns hier alle sensibilisiert hat? Dass wir eine Natur haben, eine Umwelt, in dem Sinne ist es Natur und Umwelt aus verwechselbare oder austauschbare Begriffe. Und diese Umwelt gehört uns nicht in dem Sinne, wie wir ein Gerät, das wir selber gebastelt haben. Dann kann ich umprogrammieren, ich kann das manipulieren, weil ich das selber gemacht habe. Die Natur habe ich nicht selber gemacht. Deswegen muss ich mir ihre Gesetze anschauen und entsprechend mit der Natur umgehen. Sonst zerstöre ich die Natur und zerstöre ich mich selbst. Das ist das heißt, das Prinzip der Ökologie baut auf Verantwortung und Solidarität. Solidarität mit der Natur, mit der Umwelt, mit den anderen. Und diese zwei Prinzipien sind die klassischen Prinzipien der Ökologie. Und dann sagt der Papst, wie wäre es, wenn wir diesen Gedanken der Ökologie, die uns mittlerweile so selbstverständlich ist mit der Umwelt, wie wäre es, wenn wir das auf die Menschen auch übertragen? Sagt er, wir sind freie Wesen, wir sind Individuen, alles klar. Aber wir haben eine Natur bekommen, die wir uns nicht selber erschaffen haben. Wir haben die bekommen. Also ist es nicht klug, zu schauen, was wirklich der Mensch ist und dem zu folgen, wie wir es machen bei der Luft, bei den Pflanzen, bei den Tieren. Das Zitat ist sehr reich auch und bringe ich Ihnen das jetzt. Es gibt auch eine Ökologie des Menschen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Der Mensch ist nicht nur sich selbst machende Freiheit. Der Mensch macht sich nicht selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist auch Natur. Und sein Wille ist dann recht, wenn er auf die Natur achtet, sie hört und sich annimmt als der, der er ist und der sich selbst nicht gemacht hat. Gerade so und nur so vollzieht sich wahre menschliche Freiheit. Das war für mich ein zunächst mal überraschender Satz. Also es ist klar, das Erste leuchtet ein. Ich habe meine eigene Natur als Mensch nicht erschaffen, also ich bin nicht Gott. Deswegen will ich glücklich sein, dann will ich mal schauen, dass ich eben so handle, wie der Schöpfer meine Natur mich vorgesehen hat. Dann entwickle ich mich, entfalte ich mich richtig. Genau das Gleiche, wie wenn wir, sagen wir mal so, jetzt weil wir viel Geld haben, einen schönen Porsche kaufen, wir sind ja Snob und so, und dann gehen wir zum Autohändler, und der Autohändler erklärt uns das alles und sagt, passen Sie auf, das ist sehr entscheidend, das ist dieses Öl, ein bisschen teurer, aber nehmen Sie dieses Öl und so, dann läuft der Wagen besser. Und so. Ich komme nach Hause und sage, ich habe so viel Geld ausgegeben, das ist mein Auto, ja. Dieses blöde Öl. Ich tue Marmelade, weil ich Snob bin. Ist mein Auto. Na gut, tu Marmelade dran, statt dieses Öl. Ist ja dein Auto. Mal gucken, wie lange du fährst. Wir erkennen das wirklich auch in den Programmen, die wir immer haben. Manchmal ist es so lästig, genauso die Anweisungen sich anzuhören, wie ich immer dieses Programm bedienen soll. Aber jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, wenn wir einen Tag verbringen, unsere Computerprogramme zu studieren, ist nachher das Leben gerettet. Wenn wir aber immer rumprobiert haben und was geändert, weil uns das besser passte, gibt es immer Ärger mit dem Programm. Also es gibt Dinge, deren Verwirklichung so wie sie von dem Schöpfer, von dem Hersteller gedacht worden sind, die Garantie der Entwicklung, des guten Funktionierens, des Menschen, des Glücks ist. Aber das ist interessant. Und warum ist das die Garantie der Freiheit? Das ist sehr interessant. Gerade so und nur so vollzieht sich die wahre menschliche Freiheit. Ich würde auf einmal sagen, na, so vollzieht sich die Vernunft. Doch logisch funktioniert, perfekt, aber Freiheit. Ich werde nie vergessen, nach dem Mauerfall kam Johannes Paul II. Ein Jahr später, glaube ich 1990, kam er nach Deutschland. Und zusammen mit Helmut Kohl und Diepken, der damalige Oberbürgermeister von Berlin, standen alle drei unter dem Brandenburger Tor. Das war ja das Symbolische, durch den Brandenburger Tor zu gehen. Und da an der Stelle, vor dem Brandenburger Tor, hielt Johannes Paul II. Eine Rede über die Freiheit. Ich kann mich nur an zwei Sachen erinnern, aber die haben mein Denken über die Freiheit seitdem geprägt. Er sagte, es gibt keine Freiheit ohne Wahrheit. Das heißt, wenn ich mich jetzt täusche an etwas, habe ich Scheinfreiheit, aber nicht Freiheit. Stellen Sie mal das vor, wir würden jetzt auf einmal hier statt unserer leckeren Kaffee einen guten Cognac gehabt haben. Ja, könnte passieren. Es gibt auch Sektfrühstück, Cognac-Frühstück, wollen wir sagen. Und uns würde, manche von uns, dieser Cognac besonders gut schmecken. Da würde man sagen, ich bin frei. Nichts wie richtig rein mit dem Cognac. Ja, ist ja meine Freiheit. Ja, ich bin nicht frei. Cognac in gewissen Mengen, vor allem beim Frühstück, ist schädlich. Ja, ich bin frei, ich trinke jetzt meinen Cognac. Ich bin nicht frei. Und wenn ich das öfters beim Frühstück mache, bin ich dann Alkoholiker. Aber mit Freiheit habe ich nichts mehr zu tun. Das heißt, Freiheit kann nur funktionieren, wenn ich mit der Wahrheit zu tun habe. Und der zweite Punkt, der mich auch sehr beeindruckt hatte damals von dieser Rede, ist, der Papst sagte, es gibt keine Freiheit ohne Solidarität. Also diese Idee, die wir haben, auch in der freien Wirtschaft und in der menschlichen Kapitalismus und so, Hauptsache geht es mir gut und ich komme klar mit meinen Geschäften und ich habe Vorteile, links und rechts fallen ein paar Leute, aber ich soll sie machen, aber ich komme durch und so weiter und so fort. Dieser menschliche Kapitalismus, das ist nicht Freiheit. Er heißt Liberalismus, aber mit Liberalitas, mit Libertas, mit Freiheit hat nichts zu tun. Das ist Darwinismus pur. Nur der Stärkere kommt durch. Und wenn ich jetzt hier ökologisch bin, das heißt, dass ich sage, was ist für den Menschen gut, von seiner Natur her. Ja? Und dem folge ich, ist nicht nur die Reparatur der Verbindung Natur und Vernunft, sondern bin ich erst recht frei. Weil ich natürlich, wenn ich mich richtig erkenne, weiß ich, dass ich kein isoliertes Dasein führen kann. Wir sind Gemeinschaftswesen. Und wenn wir Gemeinschaftswesen sind, sind wir nur frei, wenn wir gemäß unserer Natur und entsprechend solidarisch handeln. Das heißt, diese Ökologie des Menschen macht den Menschen wirklich frei. Also das ist ein Thema, das so wichtig ist. Vielleicht nochmal so als Ergänzung. Ich bin Gastprofessor an einer Universität in Rom, die Pontificia Università della Santa Croce, ist eine Universität neben der Piazza Navona, also richtig im Herzen von Rom. Und dort ist entstanden ein Forschungsprojekt, ein großes Forschungsprojekt von der Universität unter diesem Titel Ecologia dell'Uomo, also Ökologie des Menschen, wo im Moment ein Kern von 13 Professoren von den unterschiedlichen Fächern zusammenarbeitet. Und das wird große Dimensionen erreichen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Humanökologie in Google eingeben, kommen Sie auch auf Englisch Human Ecology, ist eine Schule, die etwa vor 50 Jahren, noch früher, in Amerika war früher, 1930, so die Kant in Chicago, eine Schule der Soziologie. Das heißt, die haben geguckt, wie der Mensch sich gegenüber der Natur verhält, wie ist eben die gesellschaftlichen, die sozialen Implikationen des Menschen. Und die haben eine interessante Forschung gemacht. Und das ist in Deutschland übergeschwappt vor 50 Jahren in die Gesellschaft der Humanökologie. Es gibt ein interessanter Band von Wolfgang Serbsa, 2008 erschienen, wo alles gesammelt ist, was im Moment über Humanökologie ist. Und wenn Sie sich das anschauen, ist eigentlich nur Soziologie. Aber gerade in Santa Croce, der Anthropologe Antonio Malo hat einen ganz interessanten Ansatz entwickelt, so als Zentrum dieses Projektes. Er sagte, im Unterschied zu den Tieren, die sich der Natur anpassen, passt sich der Mensch der Natur nicht an, sondern er passt die Natur an sich an. Die ganze Kulturarbeit ist eben, wir fügen uns nicht der Natur, sondern wir passen die Natur aus uns zum Überleben und die ganze kulturelle Errungenschaft. Das heißt, wenn wir Ökologie machen, ist letzten Endes eine menschliche Ökologie. Und wir arbeiten an drei wichtigen, sagen wir so, Säulen. Die eine Säule ist eben die Ökologie des Menschen mit sich selbst, mit seiner eigenen Natur. Wer bin ich? Was wir im Grunde genommen hier aus der Rede gehabt haben. Der zweite Bereich ist, wie ist das Verhältnis meiner Natur mit der Umwelt? Ich meine, ich bin der Herr der Natur, ich bediene mich der Natur, ich passe die Natur an, aber wenn ich die ausbeute, dann ist das nicht nur unmoralisch, sondern nehme ich meine Lebensgrundlagen auch weg. Das heißt, der zweite Punkt ist die Beziehung zur Umwelt. Aber der dritte Punkt ist besonders interessant, der ist mehr meine Aufgabe, weil ich ja immer von der Rhetorik-Kommunikation herkomme, das ist eben die Beziehung zu den anderen Menschen. Nicht zuletzt die Kommunikation. Das ist irgendwie ein ganz interessantes Projekt, das eben diese zwei Phänomene der Ökologie hat. Die Verantwortung, weil eben ich kann die Umwelt, mich selbst, die anderen zerstören oder sie richtig zur Entfaltung bringen, wenn ich den Gedanken der menschlichen Ökologie richtig im Kopf habe. Und zweitens die Frage der Solidarität ist, weil was eigentlich auch ein typischer Begriff der Ökologie, Nachhaltigkeit bedeutet. Nachhaltigkeit bedeutet, dass das, was ich tue, wirklich die künftigen Generationen begünstigt, dass das Bestand hat. Und was hat mehr Bestand, als eine Gesellschaft zu bauen, die wirklich menschlich ist und nicht nur scheinmenschlich? Das ist im Grunde genommen ein Projekt, das ich sehr interessant finde. Vielleicht zum Schluss, der Heilige Vater hatte im Bundestag gesagt, dass das, was er gesagt hat, ist im Grunde genommen nicht aus der Luft gegriffen, weil das die Säulen der Kultur Europas gegründet haben. Ja? Also die großen Errungenschaften, die wir haben, ja? Das heißt Menschenrechte, die Menschenwürde, das und die Verantwortung sind im Grunde genommen verankert in dieser Überzeugung, ich habe eine Natur bekommen, die ich mir selber nicht erschaffen habe, sondern die ich erhalten habe von Gott. Und schauen Sie mal, das Zitat ist ein bisschen länger, aber ich glaube, das fasst alles sehr gut zusammen, wie eben diese Ökologie des Menschen letzten Endes unsere Kultur ausgemacht hat. An dieser Stelle müsste uns das kulturelle Erbe Europas zu Hilfe kommen. Von der Überzeugung eines Schöpfergottes her ist die Idee der Menschenrechte, die Idee der Gleichheit aller Menschen vor dem Recht, die Erkenntnis der Unantastbarkeit der Menschenwürde in jedem einzelnen Menschen und das Wissen um die Verantwortung der Menschen für ihr Handeln entwickelt worden. Diese Erkenntnis der Vernunft bilden unser kulturelles Gedächtnis. Ein wichtiger Begriff in der Kulturgeschichte, das kulturelle Gedächtnis. Es zu ignorieren oder als bloße Vergangenheit zu betrachten, wäre eine Amputation unserer Kultur insgesamt und würde sie ihre Ganzheit berauben. Und jetzt kommt eine sehr interessante, griffige Formulierung. Was ist eigentlich dieses Kulturgedächtnis, das wir haben? Was ist unsere Kultur? Die Kultur Europas ist aus der Begegnung von Jerusalem, Athen und Rom, aus der Begegnung zwischen dem Gottesglauben Israels, der philosophischen Vernunft der Griechen und dem Rechtsdenken Roms entstanden. Diese dreifache Begegnung bildet die innere Identität Europas. Sie hat im Bewusstsein der Verantwortung des Menschen vor Gott und in der Anerkenntnis der unantastbaren Würde des Menschen eines jeden Menschen Maßstäbe des Rechts gesetzt, die zu verteidigen uns in unserer historischen Stunde aufgegeben ist. Man merkt, wie zentral das ist. Wir spielen mit der Identität Europas. Beziehungsweise diese Gedanken, die er hat, hat er nicht in einer guten Stunde entwickelt, sondern die hat geholt aus dem, was tatsächlich unsere Kultur ausgemacht hat. Tja, und als guter Rhetoriker nimmt er wieder den Salomon am Schluss und sagt dem Politiker, na und wie wäre es, wenn Gott euch hier Bundestagsabgeordnete erschienen würde und sagen, ihr habt einen Wunsch frei, wie Salomon, was würdet ihr Gott bitten, worum würdet ihr ihn bitten? Ja, interessante Frage für alle Menschen, die da saßen im Bundestag. Dem jungen König Salomon ist in der Stunde seiner Amtsübergabe eine Bitte freigestellt worden. Wie wäre es, wenn uns, den Gesetzgebern von heute, eine Bitte freigestellt würde? Was würden wir erbitten? Ich denke, auch heute könnten wir letztlich nichts anderes wünschen als ein hörendes Herz, die Fähigkeit, Gut und Böse zu unterscheiden und so wahres Recht zu setzen, der Gerechtigkeit zu dienen und dem Frieden. Und damit endete der Vortrag und dieser, und meine auch, ich kann dem nichts mehr hinzusetzen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Herr Professor Gill, wir danken Ihnen sehr für Ihren engagierten Vortrag. Sie haben uns sehr anschaulich die Rede des Heiligen Vaters im September letzten Jahres vor dem Bundestag vor Augen geführt. Sie haben in vielen Dingen, die der Heilige Vater nur ganz kurz angerissen hat, die historischen Hintergründe großartig dargelegt. Manch andere Punkte mussten sicher auch zeitbedingt nur auch von Ihnen, wurden sie nur kurz ausgeführt. Ich kann mir vorstellen, dass es noch die eine oder andere Nachfrage gibt. Wenn das möglich ist, würden wir da noch einen Augenblick verweilen. Und ich darf auch die Fragenden dann bitten, hier kurz in das Mikrofon zu sprechen.
Sie haben sehr gut beschrieben, wie doch letztlich durch den Wahrheitsbegriff des Menschen in seinem Innern so immer wieder auch ein Zweifel entstehen wird, den der Heilige Vater auch angesprochen hat. Sonst wäre er nicht immer wieder angegriffen worden aufgrund dieser Rede. Das heißt, die Dinge existieren ja unabhängig davon, ob man sie versteht oder nicht. Das heißt, wir sind ja praktisch das Geschöpf, das praktisch, wir sind der Ton und der geschaffen worden ist. Und wir haben nicht das Recht, jetzt uns selber in der Form neu zu erschaffen. Aber aus diesem Widerspruch heraus führt doch letztlich auch diese Bundestagsrede dazu, dass immer wieder Zweifel gesät werden, dass wir nicht in der Lage sind, Wahrheit zu erkennen. Ja, und da hätte ich mir doch in gewisser Weise etwas mehr Deutlichkeit gewünscht, dass wir halt dieses kulturelle Erbe eben nur in unserem christlichen Glauben finden. Das heißt, es gibt eben nicht etwas außerhalb unser Selbst, das wir uns selbst erschaffen können. Und da denke ich mir, wieso ist es dann gekommen, dass trotzdem am Ende dieser Rede so etwas gekommen ist, dass es nicht verstanden wurde, letztlich, was der Heilige Vater sagen wollte.
Ja, vielen Dank, ist eine sehr interessante Frage. Dies übrigens, die habe ich öfters gestellt bekommen, haben die Abgeordneten überhaupt verstanden, worum es hier ging? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Die Frage habe ich mir auch mal gestellt, wenn ich den Studenten eine Vorlesung halte. Und halt eine Vorlesung, wo alles vom Anfang an, von Adam und Eva klar ist, wo die sich gar nicht anstrengen müssen, wo alles, sie brauchen nur abzuschreiben. Habe ich eine gute Vorlesung gehalten? Ich denke, eine gute Vorlesung ist eine Vorlesung, die die Leute in gewisser Weise überfordert, aber anregt, sich zu bewegen. Es gibt in der Kognitionspsychologie ein Faktum, das bedeutet, was bedeutet Wissen oder, sagen wir so, Lernen. Es ist nur etwas, also Wissen erwerben, Erkenntnisse zu haben, kann ich nur selber mir erwerben. Das heißt, keine von Ihnen kann mir Ihr Wissen beamen. Das heißt, Sie machen so ein Simsalabim und das, was Sie wissen, habe ich dann jetzt im Kopf übertragen bekommen. Das funktioniert nicht. Also das Prinzip der Didaktik ist, dass ich Wege zeige, und motiviere, damit die Lernenden sich selber auf den Weg machen. Und das, was sie lernen, was sie selbst lesen, was sie denken, ist das, was sie nachher können. Das heißt, eine Rede, die anregt, auch sogar durch Widerspruch, sich damit auseinanderzusetzen, vor allen Dingen vor dem Publikum, das man hat, das sind keine zehnjährige Kinder, ja, das ist eben eine Rede, die meines Erachtens besser ist. Denn am Ende, was die Abgeordneten mitnehmen werden, ist das, was sie sich selber denken, was sie sich anlesen, womit sie sich beschäftigen. Also ich fand jetzt methodisch die Sache von der Seite her besser. Zweitens, die wirklich berechtigte Frage, worauf es selbst eingeht, die Wahrheit zu finden, ist diese Verbindung von Objektiven und Subjektiven. Ja? Und sobald wir mit Subjektivität zu tun haben, haben wir eine große Irrtumsoffenheit. Ja? Gut, mir war sehr erfrischend zu hören, dass schon seit Paulus in dem Römerbrief ein großes Vertrauen auf die Vernunft des Menschen und auf die Natur des Menschen gesetzt ist. Wir sind in der Lage. Es heißt nicht, dass bei jedem und in jedem Moment und überhaupt funktioniert. Die Situation ist heute viel komplexer. Genauso wie beispielsweise bestimmte Probleme des Maschinenbaus nur wirklich gelernt werden können, wenn man ein guter Ingenieur geworden ist, können wir das Gleiche sagen in Bezug auf Moral. Die Probleme, die wir heute haben, sind viel komplexer. Also es bedeutet, dass wir unser Gewissen, dieses hörende Herz von Salomo, auch bilden sollen. Es funktioniert nicht einfach nur so, ich tue gar nichts für die Bildung meines Gewissens und dann schaffe ich mir jedem Problem zu wissen, was gut oder böse ist. Ob das eine einfache Frage ist, stehlen oder nicht stehlen, das ist doch klare Geschichte. Aber wenn es ein bisschen komplizierter wird im Steuersystem, und nur eine Kleinigkeit zu drehen hier, bringt mir ein paar hundert Euro Vorteil, aber schlimm ist nur, mal hier was zu ändern. Am Ende ist es so, wollen wir gut handeln, benötigen wir eben Wissen. Auch Wissen im Moralischen. Schauen Sie mal, diese letzten Zyklika, die ich jedem, zumindest den ersten Teil, empfehlen würde, immer wieder zu lesen, ich lese das zumindest schon zum dritten Mal und lerne ich neue Sachen dazu, ist diese soziale Enzyklika von Benedikt XVI., das letzte Schreiben, Caritas in Veritate, ne, wo diese Verbindung von Vernunft und Glaube ja, sehr gut ausarbeitet. Ja. Und das sind Phänomene, die meines Erachtens uns zeigen, ja, es ist nicht einfach, aber genauso wie in meinem Beruf, kann ich nicht mit den Erkenntnissen des ersten Semesters, sagen wir so, die heutigen beruflichen Probleme lösen. Und in Moral auch. Ich muss mich bilden. Zum Beispiel, was Sie hier machen, dass Sie sich eben zusammensetzen und über Fragen, die uns alle als Bürger und als Christen angehen, sich fortzubilden, das ist ein ganz entscheidender Schritt, meiner Meinung nach, dem zu kommen. Und je sensibilisierter wir sind und je mehr Wissen wir haben, desto leichter werden wir doch nach der Wahrheit trachten können. So würde ich das sehen. Aber ich glaube, Sie hatten auch eine Frage.
Wenn ich den Papst damals mit seiner Rede im Bundestag richtig verstanden habe, dann war ja auch ein Stück weit seine Intention zu sagen, Gesetzgeber, mach keine Gesetze, die gegen die Natur des Menschen sprechen. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass es uns wahrscheinlich gar nicht so leicht fällt, zu identifizieren, was überhaupt die Natur des Menschen ist. Die Frage, die ich mir zunehmend stelle, ist, daraus nicht die zwingende Folge, dass es letztendlich zu einem, wenn man so möchte, liberalen Staat führen muss, einfach weil auch der Staat sagen muss, wir wissen es gar nicht so ganz genau, was richtig ist. Also müssen wir uns als Staat nicht möglicherweise, soweit es geht, irgendwie zurückziehen, weil wir möglicherweise ja auch falsch liegen könnten. Wie würden Sie das interpretieren? Wie müsste dann der Staat sozusagen auch auf dieses, wenn man so möchte, in dubio pro reo reagieren?
Eine ganz wichtige Frage. Zumal das einen Teil der Rede betrifft, die ich ausgelassen habe, auch aus Zeitgründen. Der Papst setzt sich mit der Frage des Naturrechts auch in dieser Rede auseinander. Und zwar, er zitiert den großen Theoretiker des positivistischen Rechts, Kelsen, glaube ich heißt er, ne? Der eben das Leben lang in all seinen Werken eben gerade diese Meinung vertreten hat. Wir wissen, wir können nicht von einem Naturrecht sprechen, sondern nur von konkreten Gesetzen, positivistisches Recht. Und der Papst sagte, dass er in den letzten Jahren, seit er ist mittlerweile 84, ist gleichaltrig wie Ratzinger, er schon geschrieben hat, dass diesen Weg, den er vertreten hat, sein Leben lang letzten Endes nicht der richtige ist. Wir können nicht nur vom positiven Gesetz zum positiven Gesetz. Wir brauchen doch diesen Blick auf das, was Recht ist. Das habe Kelsen selbst gesagt. Und dann war es sehr interessant, weil er sagte, aber er hatte gleichzeitig gesagt, aber das führt mich nicht zu Gott. Allein mit den Gedanken der Natur reicht's mir. Ich muss doch Naturrecht, aber ich komme nicht auf Gott deswegen. Und das hat der Papst wiederum aufgegriffen und gesagt, mich führt das aber doch zu Gott. Und zwar deswegen, weil wie soll es eben eine Natur geben, die das alles begründet, wenn es nicht derselbe Schöpfer ist, der meinen Verstand, die subjektive Seite der Erkenntnis und die Sache selbst erschaffen hat. Dann gäbe es immer die Tür zum Widerspruch. Das heißt, die Tatsache, dass ich erkennen kann, was Sache ist, kann nur daher rühren, weil das der Schöpfer meines Verstandes und der Natur desselben ist. Dennoch, Ihre Frage ist trotzdem sehr, sehr brisant und wichtig, weil der Staat positive Gesetze braucht. Also wir müssen uns in dem Staat auf konkrete Dinge verlassen können und nicht nur auf interpretatorische Räume. Und schon hat der Richter seine Interpretationsspielräume, wenn er die Gesetze hat. Dennoch, ich meine, ich bin kein Jurist, da können Sie mich ergänzen, aber ich habe auch den Eindruck, dass es zum Beispiel, wie könnte man sagen, Klagen heute gibt wegen sittenwidrigen Vertrages. Man nennt bestimmte Verträge, die man eben gegen Mann nicht glaubt, weil er sittenwidrig ist. Oder es gibt, sagen wir mal so, auch, wenn wir, sagen wir so, diese Ewigkeitsklauseln, worüber wir gesprochen haben, es gibt Dinge, die gegen Sitten und Anstand verstoßen. Da gibt es immer noch in der Jurisprudenz Begriffe, die nicht rein positivistisches Recht, also konkrete ausformulierte Gesetze sind und die auch wirklich die Basis bilden für viele Gesetze. Also man ringt auch im Parlament mit natürlich entsprechender juristischen Beratung, man ringt natürlich auch um Wahrheit im Grunde genommen. Und das Problem wird, würde ich eher so formulieren, wenn die Waage anfängt zugunsten des Positivistischen aus dem Gleichgewicht zu kommen, dann haben wir einen Staat, der aussteigt. Aber was passiert, wenn ein Staat aussteigt aus der Wahrheit, aus der Natur? Dass der andere Staat genau das Gleiche machen kann. Und der andere genauso. Und sobald wir mehrere Staaten haben, sagen wir so, um das Ganze einfach darzustellen, wo jede seine Wahrheit hat, jede seine Gesetze, ich sage Ihnen so schnell, wie wir nur gucken können, entsteht die Frage, und wer ist besser? Wer herrscht über den anderen? Also, wenn wir nicht eine gemeinsame Basis des Menschseins, der Menschlichkeit finden, worauf wir uns immer wieder zurückberufen können, ist Mord und Totschlag vorprogrammiert. Und zwar logisch. Gucken Sie mal, wenn ich Ihnen auf einmal jetzt die Idee vortragen würde hier, wissen Sie was, ich habe eine super Idee, wie wir die Finanzkrise in Europa lösen. Ich habe zufälligerweise im Keller eine Atombombe, jetzt gehe ich zu diesem Staat, der uns so viel Ärger macht finanziell, lasse ich die Bombe fallen und wir sind fertig. Sie hätten zwei Möglichkeiten, mit mir darüber zu diskutieren. Wenn wir keine gemeinsame Basis haben, dass das Leben der anderen unverfügbar ist, dass ich es nicht töten darf, wenn wir diese Basis als selbstverständlich nicht hätten, könnten sie mich entweder ins Gefängnis bringen lassen, sofort die Polizei anrufen, ein Verrückter unterwegs, bitte ins Gefängnis, oder gewähren lassen. Ist ja meine Meinung, ist ja meine Wahrheit. Die zwei Möglichkeiten hätten sie. Wenn wir aber eine gemeinsame Basis haben, die außer Diskussion ist, dass das Leben anderer Menschen unverfügbar ist, können Sie mich wiederum daran erinnern und sagen, pass mal auf, könnte es nicht sein, dass du durch ein paar ideologischen Sprünge dich von der Wahrheit abgewandt hast, dass das Leben der anderen unverfügbar ist. Und dann können Sie mich überzeugen, dass ich in einem Irrtum bin. Aber nur, wenn wir eine gemeinsame Basis des Wissens, der Moral haben, der Natur, dass ich nicht Herr des Lebens anderer Menschen bin. Ja? Da können wir reden, weil wir immer wieder darauf zu sprechen kommen. Aber wenn wir das nicht haben, dann ist Mord und Totschlag vorprogrammiert. Das heißt, Gewalt, der wird mir gefährlich mit seinen Ideen, ins Gefängnis mit dem. Oder ich muss ihn gewähren lassen, jede seine Meinung. Das ist aber, und da komme ich Ihnen wirklich entgegen, dass es sowas gibt wie Tendenzen in dieser Richtung, ist unverkennbar. Und ich kann mich erinnern, die letzte Predigt, die Ratzinger damals vor dem Konklave gehalten hat, noch in der Kapella Sistina, die veröffentlicht wurde, in dieser Rede sprach er von einer Diktatur des Relativismus. Das bedeutet, jeder hat seine Meinung und das wird eine Diktatur. Warum? Weil der sich durchsetzt, der ist der Diktator. Und da gibt es so etwas wie Political Correctness. Political Correctness war eine fantastische Sache. Man sagt, ich darf nicht eben bestimmte Leute mit Namen, die despektierlich sind, benennen. Seien sie farbige Menschen, seien sie Homosexuelle, seien sie Männer, seien sie Frauen. Ich darf niemanden ohne Respekt begegnen. Und das war der Beginn des Political Correctness, war ganz ausgezeichnet, dieser Beginn. Das hat sich aber von der Sache her getrennt und wurde zu einer Sache, die eine Diktatur geworden ist. Weh, Sie sagen heute das falsche Wort am falschen Platz, sind Sie weg vom Fenster. Das ist eine Diktatur geworden. Weil der Grund, warum man das macht, der Grund war Respekt, Achtung der Menschenwürde. Und da ist Political Correctness eine tolle Geschichte. Trenne ich mich von dem, was für uns alle in der Welt letzten Endes selbstverständlich ist, wie Menschenwürde, gegenseitigen Respekt, dann beginnen die einzelnen Phänomene sich zu atomisieren und entsprechend auch selber mit eigener Macht zu versehen. Deswegen finde ich diesen Satz von ihm eine dramatische Situation, wenn Vernunft und Natur auseinandergehen. Ist dramatisch, weil der Krieg vorprogrammiert ist. So würde ich das sehen.
Würde dann aber an einer Stelle noch mal ganz genau nachhaken, wo ich noch nicht ganz zufrieden mit der Antwort zugegebenermaßen bin. Das, was ich mich frage, ist, ob der Staat zum Beispiel Eingriffsnormen oder Beschränkungen für seine Bürger auf Grundlage von einem, sagen wir mal, erkannten Naturrecht setzen kann, wo wir uns wahrscheinlich doch alle relativ bewusst darüber sind, dass wir so eine hundertprozentige Sicherheit über das, was eigentlich, also was die Natur des Menschen ist, was also sozusagen eine objektive Richtigkeit in sich trägt, wo wir uns darüber eigentlich gar nicht so hundertprozentig im Klaren sind. Also ich bezweifle so ein bisschen, dass der Mensch tatsächlich in der Lage ist, das, was wirklich richtig ist, auch immer sicher zu erkennen. Und daraus folgt eben das, was ich eingangs gesagt hatte, kann eben diese Unsicherheit tatsächlich staatliche Eingriffe zum Beispiel rechtfertigen. Da muss hier der Staat nicht sagen, wir wissen es nicht besser, deshalb ziehen wir uns vielleicht aus manchen Sachen auch ein bisschen zurück und überlassen, wenn man so möchte, auch den gesellschaftlichen Kräften so ein bisschen das Spielfeld. Also ich denke da zum Beispiel ans Eherecht. Das Eherecht, was wir haben, ist ja nun ausgesprochen christlich geprägt. Wir leben in einer christlichen Gesellschaft bislang. Da passte das möglicherweise ganz gut hin. Aber was ist, wenn sich zum Beispiel dieses christliche Fundament immer weiter zurückzieht? Ob da nicht der Staat auch irgendwann sagen muss, wir haben jetzt mittlerweile so viele Gruppierungen, die von einer objektiven Richtigkeit überzeugt sind, wir ziehen uns da vielleicht besser mal zurück, weil wir als Staat das letztendlich nicht entscheiden wollen. und geben möglicherweise diesen gesellschaftlichen Kräften genug Spielraum im Recht, um letztendlich selber zu definieren, was sie in ihren jeweiligen Gruppen für richtig halten. Also zum Beispiel könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man tatsächlich das Eherecht wieder sehr viel mehr zurück in die Hände der Kirchen gibt und sagen, jemand, der eine christliche Ehe eingehen möchte, hier beleihen wir zum Beispiel die Kirchen gewissermaßen, und jemand, der als Katholik eine katholische Ehe führen möchte, da wird sich die Kirche auch sehr viel mehr drum kümmern, da ziehen wir uns als Staat möglicherweise sehr viel mehr zurück.
Ich sehe das auch ganz wichtig, und das passt zu dem, was eben in der Rede vor dem Bundestag war, dass bestimmte Fragen heute viel schwieriger geworden sind als früher. Und dass gerade in dieser Zeit ist dieses hörende Herz, diese Sensibilisierung für Gut und Böse noch dringender, auch mit Wissen, als früher. Aber Ihre Frage betrifft den Staat. Ich kann mich erinnern, ich war schon in Deutschland, glaube ich. Aber als Franco starb in Spanien, wo ich geboren bin, dann einer der ersten, der kam, war der vor kurzem verstorbene Carrillo, das war der Chef der Kommunisten. Ne? Und er hatte dann die Freiheit und baute die kommunistische Partei in Spanien auf. Und eine der ersten Sachen, die sie in der ersten Regierung nach Franco gemacht worden ist, ist eben die Frage der Ehescheidung. Das heißt, in Spanien war das verboten, und dann wurde eine der ersten Gesetze, die da diskutiert wurden, eben eingeführt worden. Und in der Diskussion kam folgendes Argument von den Kommunisten gerade. Einmal, du bist Katholik, du brauchst dich gar nicht scheiden zu lassen. Kein Mensch zwingt dich in Spanien, dich scheiden zu lassen. Ich bin aber nicht gläubig, ich bin Kommunist. Ja, lass mich doch mich scheiden lassen, wenn ich will. Wieso willst du mir deine katholische Auffassung aufzwingen? Ist diese Meinung richtig oder falsch? Das sind die Quizfragen. Ich habe viel drüber damals nachgedacht. Und ich bin zu folgender Erkenntnis gekommen, mal sehen, ob das zur Frage, zu klärende Frage beiträgt. Es gibt Dinge, die nicht katholisch wären, wenn sie nicht von der Natur her so wären. Wie könnte ich es mal sagen? Die katholische Moral ist nicht eine aufgesetzte Moral auf die Natur. Das heißt, dass man sagt, bis hierhin die Natur und ab dann kommt die Kirche. Ich kenne nichts in der katholischen Moral, was nicht Natur pur wäre. Genauso wie ich Ihnen gesagt habe, die 10 Gebote ist nicht ein göttliches Ordnungsrecht, Rechtssystem, sondern ist Offenbarung dessen, was in der Natur ist. Und das bildet auch, diese Naturgesetz, diese Natur bildet auch die Moral. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Ehe, die Unauflöslichkeit der Ehe. Das ist keine kirchliche Erfindung. Das hat mit der katholischen Kirche zunächst überhaupt nichts zu tun. Es gibt ein wunderbares Schreiben von Johannes Paul II., der heißt Familiaris Consortio, wo er eben die Fundamente der Ehe sagt. Und er macht eine sehr interessante Bemerkung. Er sagte, man sagt, eine Familie ist eine Hauskirche. Ich sage euch, das Gegenteil ist der Fall. Die Kirche orientiert sich nach der Familie. Warum? Die Ehe ist im Schöpfungsbericht Gottes. Die Ehe ist von Natur her, von Gott her eingerichtet worden, Adam und Eva. Lange vor der Kirche existierte schon die Ehe. Das heißt, die Ehe ist etwas Natürliches, von Gott gemachtes. Die Kirche mit der Gründung Christi etc. hat daraus das Sakrament, was ich Ihnen nicht zu erläutern brauche. Ja, aber sagte, hier gibt es etwas, was natürlich ist. Auch in der Unauflöslichkeit, das hat die Kirche nicht erfunden. Wenn das die Kirche erfunden hätte, könnte das auch auflösen. Und wir haben ganz England verloren bei Heinrich dem VIII., weil die Kirche seine gültige Ehe nicht auflösen konnte. Die hatte nicht die Macht dafür, weil das Natur ist. Und es gibt Sachen, wo man sagen kann, die Tatsache, dass ich gläubig bin oder nicht gläubig bin, das spielt hier keine Rolle. Ich kann mich erinnern, ein Kölner Kollege, mit dem ich sehr gut befreundet war, der ist verstorben, Atheist, sagen wir so, bekennender Atheist. Er hatte auch seine Überlegung, sagte zum Beispiel bei der Frage der Abtreibung. Er argumentierte folgendermaßen: Ist aus der Verbindung der männlichen und der weiblichen Zelle jemals irgendwas herausgekommen als ein Mensch? Nein? Dann lass die Finger davon. In welchem Woche oder Tag oder was auch immer. Lass die Finger davon. Ungläubig, aber mit ungeheuerlichen, gesunden Menschenverstand. Und ich kann mich erinnern, ich musste einmal bei einem Jury dabei sein, um zu entscheiden, welche Leute eben so ein Stipendium bekamen von der evangelischen Kirche. Der Kollege hatte mich gebeten. Und der Kollege, der wollte die Leute provozieren, also wie sie denken. Und hatte ich gesagt, hören Sie mal, ich komme gerade aus Portugal, das ist eine sehr strenge Gesetzgebung in Abtreibung und so. Und neulich war ich in Holland, da ist ganz, sollte man nicht eine europäische Regelung für die Abtreibung finden? Ja. Versuchte sie die Leute zum Diskutieren zu kitzeln. Und ich kann mich erinnern, dass ein junges Mädchen Folgendes sagte, wissen Sie, als Antwort auf diese Frage, sagte, wissen Sie, ich sollte eigentlich nicht leben. Als meine Mutter schwanger wurde von mir, wollte mich abtreiben. Und dann, kurz bevor sie in die Klinik gegangen ist, war gerade Frühling, machte so einen Spaziergang. Und dann sah eben die ersten Knospen herauskamen. Und sagte sie, mit welchem Recht mache ich hier so einen Knospen kaputt? Mit welchem Recht? Und dann bin ich da. Also manchmal, es gibt Sachen, die, es ist keine theologische Begründung, aber eine sehr interessante, natürliche Betrachtung. Das heißt, wie könnte man sagen, wenn etwas natürlich gut ist, ist auch christlich. Und deswegen sage ich mal, ein Staat, jetzt kommt die Frage, weil ich noch nicht befriedigend meines Erachtens beantwortet habe, jetzt kommt die Frage folgendermaßen, wie ist die Frage der Neutralität des Staates, ganz wichtige Frage, die Neutralität des Staates, und der Staat hat als Verpflichtung, die Religionsfreiheit nicht nur zu lassen, sondern auch zu fördern. Dann das Problem ist folgendes. Es gibt dieses Prinzip der Subsidiarität. Das heißt, der Staat greift da ein, wo der Privatbürger nicht mehr kann. Und für mich ist in diesen Fragen des Rechts auch die Frage der Solidarität und Subsidiarität ganz wichtig. Das heißt, es gibt Dinge, wo vielleicht der Betreffende Hilfe des Staates braucht, um sich zu entfalten. Auch in diesen natürlichen Fragen. Zum Beispiel Familienförderung. Familienförderung ist für mich eine der Verpflichtungen Nummer eins des Staates. Im Sinne der Subsidiarität. Nicht unbedingt Frauenförderung, was ich in der Uni bis hier oben habe. Ja. Familienförderung, so viel Sie wollen. Ja. Das scheint mir eine wichtige Überlegung. Und das warum? Weil die Familie die Urzelle des Staates ist. Und der Staat von seiner Solidarität und Subsidiarität her ist er verpflichtet, das zu machen. Dass zufälligerweise das die gleiche Meinung ist von dem Bischof Kardinal Meissner, spielt keine Rolle. Aber ich gebe Ihnen Brief und Siegel, das wäre nicht die Meinung von Meissner, wenn das nicht natürlich richtig wäre. Und da ist die Frage des Staates. Natürlich, der Staat kann nicht alles regeln. Der Staat muss eventuell bestimmte Dinge der kirchlichen Zuständigkeit überlassen. Okay, aber in den grundsätzlichen Dingen ist der Staat meines Erachtens berufen, sobald Solidarität und Subsidiarität auf dem Spiel stehen. Und das ist im Bereich Familie, was ohne Ehe sehr problematisch ist, glaube ich, unabhängig von der Konfession, ist der Staat gerufen, auf den Plan gerufen. So würde ich das sehen.
Ja, Herr Professor Gill, ich glaube, wir können noch lange hier sitzen und Ihnen interessiert zuhören. Aber wir haben 12:45 und ich glaube, man sollte auch einem richtigen, schönen Punkt, wo spannend wird und noch man noch gerne eben dann auch zuhören würde, dann auch vielleicht langsam zum Schluss kommen. Dann darf ich nochmal ganz herzlich danken für Ihre Ausführungen, für die Fragen, die Sie auch denen Sie sich gestellt haben und die Sie beantwortet haben. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, denn auch das war ja sicher auch sehr anspruchsvoll. Nochmals vielen Dank und bis demnächst.